Hallo? Na? Okay, heute wird Joni und ich, Richard, aka Richard der Schwarzfahrer, heute werden wir bei deiner Predigt machen. Es geht um reicher Jesus, armer Jesus und wir lesen durch Jakobus 1. Okay, Joni wird anfangen.
Richtig, auch von mir nochmal guten Morgen. Fühlen uns echt geehrt, dass wir hier sein können. Dass wir den Teen-Gottesdienst machen können als Teens, dass ihr uns das Vertrauen gibt, dass wir das machen können. Wir sind echt froh, hier vorne stehen zu können. Und wie Richard schon gesagt hat, wir lesen heute Verse aus Jakobus 1, das heißt, ihr könnt schon direkt eure Bibel aufschlagen. Wir gehen direkt ins Wort. Jakobus 1, Verse 9 bis 11. Der Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt. Und die Blume fällt ab und die schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Und als ich angefangen habe, die Stelle zu lesen, Vers 9 redet es von einem Bruder, der niedrig ist. In anderen Übersetzungen wird auch gesagt, ein armer Bruder, ein Bruder, der arm ist. Der soll sich irgendwie seiner Höhe rühmen. Und als ich das gelesen habe, sind mir zwei Fragen in den Kopf gekommen. Die erste war, okay, was bedeutet es überhaupt, arm zu sein? So, das ist ein bisschen, was Hagen und Elisabeth schon bei der Begrüßung gefragt haben. Okay, so armer Jesus, reicher Jesus, Armut, okay, was bedeutet das überhaupt? Naja, und was machst du als junger Mensch? Du googelst es natürlich erstmal. Und habe gegoogelt, okay, was bedeutet Armut? Und dann gibt es alle möglichen verschiedenen Definitionen, angefangen von irgendwie extremer Armut, das heißt was weniger als 1,72 € am Tag zum Leben. Und es sind 767 Millionen Menschen, die in diese Kategorie fallen. So, das ist heftig. Das ist weniger als 1,72 € am Tag für alles, ne? Das ist so wenig. Dann gibt es irgendwie relative Armut, das misst sich an deinem Gehalt im Vergleich zum Gehalt, so das Gehaltsdurchschnitt von deinem Land. Dann gibt es auch einfach gefühlte Armut, das ist ein subjektives Gefühl, wo du sagst, ja, ich habe 5 Millionen auf dem Konto, fühle mich aber arm, ich bin arm. Aber ich würde sagen, wir können uns einfach mal für heute der Einfachheit halber darauf einigen, so, du bist finanziell arm, wenn du, sag ich mal, nicht normal vielleicht eine Wohnung hast oder ein Dach über dem Kopf, du hast nicht genug Essen, du musst dir wirklich Gedanken machen, okay, wie kann ich wirklich jeden Tag mein Leben leben? Und so gut über die Runden kommen. Und hinter dem Hintergrund habe ich den Vers nochmal gelesen und war so, okay, stell dir vor, du hast echt nicht so viel Geld und du hast vielleicht kein Zuhause, du hast nicht genug Essen und du sollst dich rühmen deiner Höhe. So, meine zweite Frage war, Digga, was? So, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. So, stell dir vor, du hast keinen Job, du hast kein Dach über den Kopf, du hast nicht genug Geld, um dir Essen zu kaufen. Jeden Tag musst du hoffen, oh, hoffentlich kriege ich irgendwie genug Geld zusammen, dass ich was essen kann. Hoffentlich ist es nicht so kalt heute Nacht draußen, hoffentlich regnet es nicht, dass ich vielleicht einfach im Park schlafen kann. Du freust, also ich würde mich in der Situation überhaupt nicht freuen oder irgendwie erhöht fühlen. Aber trotzdem sagt es irgendwie Jakobus in dem Vers und ich habe mich gefragt, warum in alles in der Welt sagt er das? Und ich hab mir verschiedene Kommentare dazu durchgelesen, ich habe verschiedene Übersetzungen gelesen und bin dann über die neue Genfer Übersetzung gestoßen. In der heißt es in Vers 9, ein Gemeindemitglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und als ich das gelesen habe, war ich so, ah, das ergibt viel mehr Sinn. So, wir sollen uns darin erinnern, wie sehr wir von Gott geehrt sind. Wir sind gerettet. Und wir werden am Ende von ihm gewürdigt für alles das, was wir hier tun. Und ich denke, jemand, der das richtig gut kann, ist Paulus. Ihr könnt gerne schon aufschlagen zum 2. Korinther, Kapitel 4, wo er davon redet, ein bisschen über seine Nöte und wie er es schafft, so seinen Fokus zu haben. In 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 17 und 18. Das heißt, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas von unvergleichlich viel größerem Gewicht. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. So, er sagt, er hat seinen Fokus auf das, was ihn am Ende erwartet. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit. Und weil er das so vor Augen hat, kann er sagen, alle Probleme, die er jetzt hat, jedes Leiden, was er hat, das ist nur eine kleine Last. Und du musst dir vorstellen, das ist Paulus, der das sagt. Der hat ein krasses Leben geführt. Er wurde verfolgt, er war mehrmals im Gefängnis, er wurde gesteinigt, er hat Schiffbruch erlitten, so er ist rumgereist, hatte kein Zuhause, er hatte nicht viel Geld. So alles das guckt er sich an und sagt, ach, das ist nur eine kleine Last. So, das ist heftig. Aber er sagt es, weil er versteht, was ihm am Ende erwartet. Diese alles überragende, unvorstellbare Herrlichkeit. Und er sagt, wenn ich mir das angucke und das, meine Leiden, die ich jetzt durchmache, die führen dazu, dass ich das erreiche, dann ist es gar nichts. Weil das, was mich am Ende erwartet, das ist so, so viel besser als das. Und ich denke, genauso kann sich der Arme freuen und sagen, okay, vielleicht habe ich gerade nicht viel. Und ich will nicht sagen, dass die Situation eine gute ist, in der er steckt. Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Aber er kann sich freuen, dass er weiß, dass er am Ende belohnt wird, dass er eine Beziehung zu Gott hat, dass er gerettet ist. Und deswegen kann er sich freuen. Aber diesen Fokus zu haben, ist auch nicht immer leicht, weil das macht die Situation in dem Moment nicht gerade viel besser. So, okay, ist ja schön, dass ich weiß, dass irgendwann so eine Herrlichkeit, die erwartet mich, und wenn es ganz gut läuft, kriege ich vielleicht jetzt auch noch ein paar Geschenke, aber ich bin immer noch arm, so, ich habe trotzdem nicht so viel Geld. Ja, und das stimmt. So, das ist schwierig und ich denke vor allem ist es auch sehr leicht anzusagen, ach, ich guck mir den Helge an. So, guck mal, Helge, der hat so viel Geld, dem geht's so gut. So, wenn ich so viel Geld hätte, Helge, meine ganzen Probleme wären gelöst. So, alles wäre super. Aber das merkt ihr selber, das ist doch voll die Lüge. So, wenn wir uns Vers 11 nochmal angucken. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt. Und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. So offensichtlich, reiche Menschen haben irgendwie auch Probleme, weil sie werden am Ende vergehen. Und ja, schade. Und dieses Gras, von dem hier geredet wird, diese Blumen, in der Nähe von Israel und in der Umgebung da, wenn es regnet, dann ist es natürlich feucht und es gibt viele Pflanzen und Gräser, die dann hochwachsen und die wachsen und die bringen Blüten hervor. Aber sobald wieder die Sonne kommt und die heiße Wüstenluft kommt, sobald der Regen weg ist, verdorrt es alles wieder. Und es ist so schnell, wie es da war, es ist am Ende auch wieder weg. Amen. Und das vergleicht er hiermit und sagt, die Reichen werden genauso dahin welken. Und er sagt nicht, dein Reichtum wird so dahin welken. Der Reiche wird so vergehen. Weil ich denke, klar, dass irgendwie Reichtum vergänglich ist, da können wir uns alle darauf einigen. Aber zu wissen, okay, du wirst am Ende vergehen. Und ich denke, das ist ein großes Problem, was man haben kann, wenn man einfach sehr finanziell gesegnet ist. In Sprüchen 11, ihr müsst nicht aufschlagen, heißt es in Vers 4 und 28, Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. Und in Vers 28, wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Und ich denke, das ist genau, was hier geredet wird. Wenn es dir gut geht, ist es sehr, sehr leicht, dich auf dein Geld zu verlassen und da deine Hoffnung drauf zu setzen. Und ich denke, wir kennen das alle. So, wenn es uns einfach sehr gut geht, finanziell oder auch an für sich, so, dann ist es leicht, dass wir darauf vertrauen. So, letzten Sommer ging es mir einfach sehr gut. Meine finanzielle Lage war paletti, so, Studium lief gut, soziales Leben war super, meine Beziehung mit Gott war super. Und ich war einfach sehr glücklich und ich war sehr froh. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach Gott immer mehr aus meinem Fokus verlassen habe. Ich habe irgendwie mal vergessen, meine Bibel zu lesen. Dann habe ich mal ein bisschen weniger gebetet. Und ich habe einfach Gott nicht so in meinem Leben drin gehabt, weil ich war, naja, mir geht's doch super. So, alles läuft. So, wofür brauche ich Gott? Aber genau das ist, was es sagt. Wenn du deinen Reichtum vertraust, dann wirst du fallen. Und irgendwann kommst du immer an den Punkt, wo du dann realisierst, Nein, ich brauche Gott. Und wo du hinfällst und du realisierst es. Und ich denke, deswegen beschreibt Jakobus es auch als eine Niedrigkeit. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. So, er hat verstanden, wie wertlos das ganze Geld ist. Und wie arm und wie niedrig du bist, wenn du deine Hoffnung auf das Geld setzt. Weil das hast du Gott nicht. Und was bleibt dann am Ende? Aber vielleicht sagst du dir trotzdem gerade so, ja, okay, ist doch trotzdem voll schön, viel Geld zu haben. So, ist doch entspannt. Da muss ich mir da keine Sorgen drum machen. Alles läuft gut. Und ich selber denke auch voll oft so und denke so, ach doch, Geld kann dich doch glücklich machen. So, warum nicht? Aber geh mal eine Sekunde in dich rein und frag dich mal selber, macht dich Geld wirklich so glücklich? Ich denke, es ist sehr leicht zu sagen, ach ja, Geld macht mich glücklich. Aber wenn du darüber nachdenkst, langfristig macht dich Geld nicht wirklich glücklich. So für mich, ich bin ein kleiner Technikfreak. So, ich studiere Informatik. Ich liebe es, mich mit Technik auseinanderzusetzen. Und eine Sache, die ich auch sehr liebe, ist Musik. Und deswegen höre ich sehr gerne Musik. Ich spiele auch selber Gitarre und mache ein bisschen Musik selber. Aber deswegen so beschäftige ich mich auch gerne mit Kopfhörern und so Musik hören, weil ich einfach viel Musik höre. Und das ist dann auch was, wo ich dir sage, oh, guck mal, so, ich habe erst so meine In-Ear-Kopfhörer, ja, die sind ganz gut, aber warte mal, da gibt es diese Beats-Kopfhörer. So, die sind größer, so, die gehen auf deine Ohren, oh, die sind krass. So, wenn ich die habe, oh, dann bin ich richtig froh. Und dann sage ich so, oh, die kosten 100 Euro, das ist schon teuer, aber komm, das ist es wert, so, dann bin ich glücklich, dann kaufe ich mir die. So, dann habe ich jetzt meine Beats-Kopfhörer. So, dann habe ich die hier und dann höre ich die und ich bin so, ah, okay, cool, das ist nice. Und dann bin ich fröhlich. Und zwei Tage später denke ich mir, ah, oh, weißt du was? Da gibt es auch diese Bose-Kopfhörer. Die sind so viel krasser als diese Kopfhörer. So, die kosten zwar 400 Euro, aber oh, die sind schon krass, die Kopfhörer. Ach, die will ich nicht. Die brauche ich nicht. So, ich will noch mehr haben. Und meine ganze Freude über das, was ich gerade mir Geld gekauft habe, ist schon wieder weg. Und ich denke, genau so kann uns Geld einfach nicht wirklich langfristig erfüllen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Fokus auf das haben, was ewig ist, was uns ewig erfüllen kann. Und ich denke, wir sind alle reich. Wenn wir uns die Definition angucken oder zurückgehen und sagen, okay, was ist es wirklich, wirklich arm zu sein? So, ich denke, da sind die meisten von uns, wenn nicht alle von uns, meilenweit von entfernt. Und wir sind einfach so gesegnet. Aber trotzdem wollen wir nicht Gott aus dem Fokus lassen und sagen, okay, es ist schön, dass es uns da vielleicht ein bisschen leichter geht. Aber trotzdem, wir wollen auf Gott hoffen und da unseren Fokus drauf setzen. Und ich habe jetzt irgendwie viel darüber geredet, wir wollen irgendwie unseren Fokus auf irgendwas setzen, was am Ende steht. Und du fragst dich so, okay, wie soll das überhaupt aussehen? So, wie kann ich einen Fokus auf irgendwas haben, vor allem auf irgendwas, was unsichtbar ist? So bei einer Kamera, wenn du probierst, irgendwas anzufokussieren, was nicht da ist, ist schwierig oder was unsichtbar ist. Und ich denke, es kann für jeden auch sehr anders aussehen. So Jakobus sagt in Kapitel 5, so er betet, wenn es ihm schlecht geht und wenn es ihm gut geht, dann singt er Lobeslieder. So, das heißt, er ist einfach immer mit Gott in Kontakt. Und so, er betet mit ihm und probiert ihn einfach überall in seinem Leben zu inkludieren. So, manche Leute haben vielleicht so als Sperrbildschirm auf ihrem Handy, haben sie einen Bibelvers oder irgendwas. Das ist immer, wenn sie an ihrem Handy sind, sind sie, oh ja, stimmt, Gott, ich will Gott nicht aus meinem Fokus verlieren. Und als ich in der Schule war, fiel es mir sehr schwer, meinen Fokus auf Gott zu haben. So, ich bin oft einfach morgens in die Schule gegangen, dann der ganze Schulstress, deine Freunde sind da und es ist einfach viel Ablenkung. Und dann kommst du nachmittags nach Hause, du isst, du machst deine Hausaufgaben, hast vielleicht noch Sport, dann ist schon Abendessen, dann gehst du schon gleich schlafen und vorm Schlafen gehen betest du nochmal und in dem Moment bist du so, oh nein, ich habe Gott heute voll vergessen. So, ich bin den ganzen Tag rumgelaufen und habe nur auf mich selber fokussiert, dass ich Spaß habe und alles und ich habe Gott voll vergessen. Und so, was ich eine Zeit lang gemacht habe, ist mir dann einfach so ein kleines Kreuz auf mein Handgelenk zu malen. So, dass wenn ich in der Schule sitze, ich dann irgendwie so rumsitze und bin dann so, oh, stimmt, Kreuz, ja, ich will mich auf Gott fokussieren. Und Ich denke, für jeden sieht es anders aus und es ist anders für jeden, was ihm hilft. Und ich kann euch nur ermutigen, darüber nachzudenken und zu sagen, okay, was kann ich machen, was hilft mir, meinen Fokus auf Gott zu haben. Aber ich denke, was am meisten hilft, ist einfach zu wissen, worauf man sich fokussiert. Wirklich zu verstehen, was einen am Ende erwartet. Weil wenn du wirklich verstehst, was für eine Herrlichkeit dich am Ende erwartet, das motiviert dich einfach so, so sehr. Und deswegen ist jetzt die Frage, die draußen wollen auch wissen, was sie motiviert, ne? Und was den Fokus hält. Wir wollen den Fokus auf die Predigt halten. Was kann euch dabei helfen? Aber genau, so, okay, was, so, wie können wir diesen Fokus haben und so, auf was genau wollen wir uns überhaupt fokussieren, ne? Weil ich habe ein bisschen darüber geredet, wir wollen uns auf das fokussieren, was am Ende bleibt, dass wir gewürdigt werden, wie es in Vers 9 heißt. Aber Richard, wie sieht es denn aus? Auf was genau wollen wir uns denn fokussieren?
Da fragst du eine gute Frage. Ich weiß. Okay, also, Joni hat uns ja schon erzählt, Reichtümer sind vergänglich. Okay, aber was mache ich denn jetzt, heute? Weil vielleicht brauche ich diese Reichtümer, das ganze Geld, ich weiß nicht, vielleicht am Ende meines Lebens nicht mehr. Aber jetzt im Moment brauche ich es schon ziemlich, weißt du? Ich will später noch Pizza essen gehen mit der Gemeinde. Nein, aber... Und das haben sich auch die armen Christen damals gefragt. Der Brief war ja an die Christen, die verfolgt wurden. Die waren ein Niemand. Sie hatten kaum Geld. Und es hat sie wahrscheinlich getröstet, zu wissen, dass am Ende das alles nicht mehr eine Rolle spielt. Aber jetzt im Moment, vielleicht brauchen sie gerade Geld, um ihre Familien zu versorgen. Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, ist Geld wirklich das Problem? Lass uns mal Jakobus 1, Vers 16 bis 18 lesen. Okay. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir, bildlich gesprochen, unter all seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Okay, da steht sehr viel drin, aber auch sehr viel Gutes, das ist der tolle Part. Also, Gott gibt uns viele gute Geschenke. Okay, was sind diese Geschenke überhaupt? Lass uns das erstmal klären. Dafür lese ich Ihnen ganz kurz... Lukas 4, Vers 40 vor, müsst ihr nicht ausschneiden, ich lese das einfach schnell. Als die Sonne unterging, brachten alle Leute ihre Kranken zu Jesus. Menschen mit den verschiedensten Leiden, er legte jedem einzelnen von ihnen die Hände auf und heilte sie. Okay, das heißt, einer dieser Geschenke ist Heilung oder Gesundheit. Und wisst ihr, ich wollte ein kleines Spiel mit euch spielen, ein Quiz. Also, ich werde euch jetzt ein Geschenk sagen. Und ihr müsst euch melden, wenn ihr sagt, das Geschenk ist von Gott. Oder einfach nicht melden, wenn ihr sagt, nee, ist nicht von Gott, ist wahrscheinlich von der Welt, ist nicht mal so gut. Okay, lass uns anfangen. Familie. Sicher? Ich meine, meine Geschwister sind cool und so, aber oh Mann. Oh Mann. Ich hab sie lieb, aber... Okay. Ein zweites. Bildung. Glaubt ihr, Gott ist ein Vater, der auf sein Kind Acht gibt und will, dass das Kind natürlich auch aufwächst und Perspektive hat? Ich glaube schon, Gott passt auf uns auf und er möchte, dass wir lernen. Vielleicht lernen nicht alle von uns der Schule, manche machen vielleicht was anderes. Manchen Ländern können manche nicht mal zur Schule gehen, aber ich glaube, Bildung ist auf jeden Fall ein Geschenk von Gott. Okay, jetzt wird's interessant. Drogen. Ja, Drogen. Niemand glaubt, das ist ein Geschenk? Okay. Wer wurde schon mal operiert? Okay, seid ihr so nüchtern, wenn ihr operiert werdet? So, ganz ehrlich, wollt ihr das wirklich ohne Drogen durchstehen? Also, ich bin sehr dankbar, dass man so Schmerzmittel und sowas bekommt. Und das sind im Grunde Drogen. Also, was heißt das? Drogen können schlecht für uns sein, aber Drogen können auch ein Geschenk für uns sein. Es kommt auf das Herz an, okay? Wofür benutzt du die Droge? Um dich zu heilen, um Schmerzmittel zu haben? Oder benutzt du sie, um high zu werden, einen Kick zu haben und zerstörst langsam deinen Körper damit? Okay, jetzt noch die letzte Sache. Geld. Interessant, ja. Und ja, ich glaube auch Geld kann ein Geschenk von Gott sein. Jedoch kommt es hier auch aufs Herz an. Und darauf will ich hinaus. Geld kann Medizin sein, Geld kann aber auch eine Droge sein, die dich zerstört. Okay? Dankeschön. Das heißt, ihr müsst das richtige Herz haben bei Geld. Wir brauchen Geld, das stimmt. Wir brauchen mal eine Pause, einen Urlaub, das muss man bezahlen. Wir brauchen Essen, vielleicht habt ihr eine Familie zu ernähren, da braucht ihr Geld. Ich meine, wie wollt ihr das ohne Geld überhaupt anstellen? Ich glaube nicht, dass die Bibel sagt, dass wir gar kein Geld brauchen. Ich glaube, es kommt mehr auf das Herz an. Ja, ich meine, wenn wir die Bibel falsch lesen, oh Mann, dann könnte das Geld, dann würdet ihr ja denken, dass wir Geld gar nicht mehr brauchen. Dann könntest du auch einfach mir geben. Also, ne? Ich kann es immer gebrauchen. Ja. Und Jakobus hat die Christen getröstet, dass am Ende ja natürlich alles besser wird. Die Christen hatten kein Geld. Aber das hätte mir natürlich auch nicht weitergeholfen. Zum Beispiel diesen Sommer hatte ich kaum noch Geld. Ich hatte kaum Taschengeld und ich brauchte es, um mit der Bahn zu Hope zu fahren immer. Und wenn jemand zu mir gekommen wäre und wäre so, weißt du, Richard, am Ende bringt das Geld dir eh nichts, wäre ich so, okay, cool, aber wie komme ich jetzt trotzdem zu Hope? So. Ja, okay. Aber ja, Jakobus verspricht uns, dass wir beschenkt werden von Gott, dass Gott auf uns aufpassen wird. Und jetzt seid mal ganz ehrlich zu euch, wie viele von euch denken, dass sie von Gott beschenkt werden, dass Gott dafür sorgt, dass es euch gut geht? Dürft euch wieder melden. Oh, es sind echt viele. Cool. Danke. Ihr seht, und ich glaube sogar, die armen Christen waren beschenkt. Sie hatten kaum Geld, aber sie hatten genug, um noch da zu sein. Und diese Christen hatten eine Familie, weil sie eben zusammen an Jesus geglaubt haben. Sie waren Teil des Leibes. Das war ihr Geschenk. Und sie hatten noch Jakobus und seinen Brief. Es ist schon ein Segen, auch wenn sie kein Geld hatten. Okay, aber jetzt kommen wir nochmal zum besten Geschenk. Ich lese nochmal ganz kurz für Sie Vers 18 vor. Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben hervorgebracht, damit wir bildlich gesprochen unter all seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Okay. Ich finde, hier redet er ganz klar über Jesus und das neue Leben, das er uns bringen möchte. Das ist das beste Geschenk. Und jetzt kommt warum. Ich habe ja schon davor beim Geld übers Herz gesprochen. Und sagen wir es mal so, Geld und neues Leben sind beides tolle Geschenke. Aber warum ist neues Leben besser? Ganz einfach. Neues Leben ist nicht vergänglich. Wie Joni schon gesagt hat, Geld vergeht und mit Geld vergeht auch der Reiche. Ich meine, stell mal vor, deine ganze Identität, dein ganzes Herz liegt in deiner Karriere, dem richtig coolen Ferrari oder, ich weiß nicht, deinem tollen Haus. Was passiert, wenn du 75 wirst oder 80? Wo ist dann noch dein Sinn im Leben? Wenn du im Altersheim bist, du bist ganz allein, dein Sinn wird dir geraubt und dir bleibt nichts mehr übrig. Und sind wir mal ehrlich, jeder stirbt arm. Jeder stirbt arm. Niemand kann Geld mitnehmen. Niemand kann zu Gott gehen und sagen, hey Gott, ich habe 1 Million gemacht. Ich habe einen echt coolen Ferrari. Und Gott ist so, ja komm, komm in den Himmel, Digga. Nein, so läuft es nicht. Wir sind alle arm, wir sind alle allein vor Gott und diese Dinge bringen uns nichts. Aber ewiges Leben, beziehungsweise Jesus, hält länger als das. Da kommt ja die gute Nachricht her. Wir können uns so freuen, wie Joni schon gesagt hat. Wir sind so geehrt, dass wir Jesus kennen, weil wir haben etwas, das geht über die Welt hinaus. Okay? Wir müssen nicht bis auf den Tod warten und dann ist alles vorbei. Nein, wir warten bis auf den Tod und dann fängt es erst an. Ja, das ist das Tolle daran, an Jesus zu glauben. Und ja, ich glaube, das war das größte Geschenk, das wir bekommen haben. Und wisst ihr, wir haben noch nicht genug über Jesus an sich geredet. Deswegen, Juni, warum erweist uns nicht mal die Ehre?
Ich glaube, das wäre eine gute Idee, vor allem bei dem Titel Armer Jesus, Reicher Jesus. Ich glaube, früher oder später sollten wir wahrscheinlich über Jesus reden. Aber stellt euch mal vor, ich will mit einem kleinen Gedankenexperiment anfangen. Stellt euch mal vor, ich besitze die krasseste Villa. So, ich wohne in der krassesten Villa, so, keine Ahnung, 4, 5 Stockwerke vielleicht. So, du kommst rein, du hast eine riesen Eingangshalle. Es gibt so einen fetten Glasaufzug, der dann so nach oben fährt in die Stockwerke. Ich habe, keine Ahnung, 10 Schlafzimmer. Ich habe eine fette Küche. Ich habe einen Koch, der kocht alles, was ich haben will. Ich habe so eine Snackwand. So, das ist alles so voll, da kann ich mir so alle möglichen Snacks rausholen. So, ich habe einen Billardtisch, ich habe eine Sauna. So, ich habe einen fetten, begehbaren Kleiderschrank. Von so meinem Schlafzimmer kann ich auf den Balkon rausgehen. Vom Balkon habe ich so eine Rutsche, die geht in meinen Infinity-Pool rein. So, neben dem Infinity-Pool habe ich so eine fette Leinwand. Das heißt, ich kann im Pool chillen und dann so einen Film gucken. So, ich die krassesten Kopfhörer und so 10.000 davon. So, das alles habe ich, ja. So, krasseste Villa. So, mega das Luxusleben. Und dann sage ich an einem Tag, weißt du was? Ach, nee, das will ich alles nicht. Lass mal in das letzte Kaff ziehen, was ich finden kann, und da obdachlos sein. Das hört sich nach einem Plan an. So, ja, ich sehe die Reaktion. Ein paar von euch sind so, Digga, was ist falsch bei dir? So, warum würdest du das alles aufgeben wollen? So, du hast alles und sagst, nö, obdachlos in der dreckigen Stadt, hört sich viel besser an. So, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Aber das ist genau, was Jesus für uns gemacht hat. So, er war im Himmel und der Himmel ist halt 100.000 Mal krasser als die Villa, die ich gerade beschrieben habe, ne? So, er hatte alles. Und er war, nee, weißt du was? Ich will Mensch werden, ich will auf die Erde kommen und ich will einfach richtig leiden. So, das hört sich nach einem Plan an, das mache ich. So, warum in alles in der Welt würde er das machen? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Aber ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unseren Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden. 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 9. So, Jesus ist auf die Erde gekommen, er hat es alles aufgegeben, er ist arm geworden, damit wir reich werden können. Er hatte das Ziel vor Augen. Er hatte das Ziel vor Augen, wenn ich auf Erde komme und ich werde arm, dann werden sie alle reich. Und als er auf der Erde war und es war schwierig und er hat gelitten und er hatte kein einfaches Leben, wie wir alle wissen, konnte er gucken und sagen, ich fokussiere mich auf das, was am Ende kommt. Was uns am Ende erwartet, dass wir alle reich sein können. Das ist es mir wert, das will ich machen. Und er war arm. So, es heißt, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und er wurde in allem versucht, in dem wir versucht worden sind, er ist am Ende am Kreuz gestorben. So, das war kein einfaches Leben. Aber er hat es gemacht, damit wir reich werden können. Okay, super. Sind wir jetzt alle Millionäre? So, haben wir jetzt richtig viel Geld? Also ich weiß nicht, bei mir fehlen ein paar Nullen auf dem Konto. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber redet natürlich nicht nur über finanziellen Reichtum, sondern wir sind reich im geistlichen Sinne. So, wir sind gerettet und wir haben die Geschenke, von denen Richard gerade eben erzählt hat. So, wir sind da einfach so gesegnet und so reich. Und wie wir vorher auch gesagt haben, natürlich können wir auch finanziell gesegnet sein. Und das ist auch ein Geschenk von Gott. Aber was viel wichtiger ist und was am Ende bleibt, ist, dass wir mit ihm sein können. Und dass wir das Geschenk der Gnade haben, dass unsere Sünde vergeben werden oder vergeben wurde, dass wir im Endeffekt mit ihm im Himmel sein können. Und heute haben wir uns sehr viel auf materiellen Reichtum fokussiert, aber ebenso können wir natürlich auch arm und reich in vielen, vielen anderen Aspekten sein. So, ich denke, für Jesus war es wahrscheinlich eine Riesensache, die Macht aufzugeben. So, stell dir vor, du hast die Kontrolle über alles und du limitierst dich, ein Mensch zu werden und kein krasser Mensch. So, er hätte kommen können als irgendwie so Herrscher der Welt, als großer König und alle so fallen nieder vor ihm und er ist so, ja Mann, ich bin der Boss. So, hätte er machen können, er hat die Macht. Aber er hat gesagt, nein, ich will als armer Zimmermann kommen. Und ich will mein Leben normal leben. Nichts Besonderes. Ich will mich erniedrigen. Ich gebe meine ganze Macht auf. Und genauso ist für dich vielleicht ein bisschen anders. Und du sagst, weißt du, materieller Reichtum ist nicht mein Problem. So, ich bin zufrieden, wo ich bin. So, ich will nicht besonders viel. Ich habe nicht besonders wenig. So, das, was ich habe, das teile ich auch gerne. Und so, ich habe meinen Fokus auf Gott. So, das bringt mich nicht wirklich weg. Vielleicht ist es was anderes. Vielleicht guckst du dir Richard an und sagst, Mann, Richard hat so viele coole Freundschaften. So, das ist so cool. So, ich bin hier, oh, ich habe keine Freunde, ich bin alleine. So, Mann, wenn ich nur so wäre wie er, so, mein ganzes Leben wäre viel besser. Und so, ich hätte keine Probleme. Naja, im Endeffekt, wenn er vor Gott steht, wo sind seine Freunde? Die werden nicht da sein. Er steht vor Gott. Und vielleicht sagt sich Richard dann, ach, ich kann mich ausruhen auf meinen Freunden und er ist arm. So für ihn, er muss seinen Fokus trotzdem auf Gott haben. Und für mich, ich will nicht meinen Fokus auf die ganzen Freunde haben, die er hat und sagen, oh, hätte ich das, das wäre so cool, sondern klar, es wäre cool, aber es ist egal. Weil was ich habe und was ich am Ende haben kann, ist Gott und es ist so viel mehr wert als das. Deswegen lasst uns unsere Hoffnung darauf setzen, auf das, was noch kommt, auf Gott. Und lasst uns auf diese Herrlichkeit fokussieren, die so viel mal besser ist, als das, was je uns hier, was wir bekommen könnten. Lasst uns irgendwie nicht hinter den neuesten Kopfhörern hinterherrennen, wo wir dann nächste Woche vielleicht auch wieder sagen, ach, ich will die viel krasseren Kopfhörer haben. Sondern lasst uns darauf fokussieren, dass Jesus für uns arm geworden ist, sodass wir reich sein können. Amen?
Amen.
Nice. Dann geht's gleich Brot und Wein durch die Reihen. Und ich würde dich einfach ermutigen, währenddessen ein bisschen drüber nachzudenken und zu sagen, in welchen Aspekten seid ihr arm, in welchen Aspekten seid ihr reich? Und das einfach vor Gott zu bringen und zu sagen, Gott, das ist, wo ich ganz persönlich mich fühle. Wo ich versuche zu sagen, Gott, warum habe ich das nicht? Warum hat die andere Person das? Oder zu realisieren und zu sagen, oh Gott, ich bin hier so gesegnet, aber ich will da nicht meine Hoffnung draufsetzen. Ich will nicht, dass das meine Identität wird, sondern das willst du. Ich will es einfach vor dich bringen, Gott. Und wir alles damit machen, was du willst, weil du bist der Fokus. Lass uns noch beten und dann geht das Brot und Wein durch die Reihe. Ja, lieber Vater Gott, ich möchte vor dich kommen und zu dir beten und bin einfach so dankbar, Gott, dass wir hier sein können und dass wir wissen können, dass es dich gibt, Gott, dass wir eine Beziehung zu dir haben dürfen, dass wir erkennen können, Gott, wie reich wir sind, wie gesegnet wir sind, weil du deinen Sohn für uns gegeben hast und er für uns arm geworden ist, Gott. Ich möchte dich bitten, Gott, dass du uns hilfst, wirklich uns auf dich zu fokussieren. Es kann oft so leicht sein, sich einfach abzulenken von der Arbeit, vom Trubel des Alltags, Gott. Aber du bist, warum wir hier sind. Du bist der Grund, warum wir hier sind. Und wir wollen unser Leben für dich leben, Gott. Und deswegen möchte ich dich bitten, Gott, dass wir jetzt einfach uns wieder auf dich fokussieren können, Gott. Dass wir uns auf das fokussieren, was wichtig ist. Dass Jesus für uns arm geworden ist, dadurch, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Und dass wir dadurch reich sind, dass wir gerettet sind, Gott. Dass wir so gesegnet sind. Ich danke dir für alles, Gott. Ich liebe dich und darum bete ich in Jesu Namen. Amen.